Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 5. November. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen: Klimaschädigendes CO2 in Schweizer Boden lagern. 20 Jahre Gleichstellung im Kanton Bern. Und Kopfbedeckung und Religion. Amik Chain Makai, schön, dass ihr dabei
seid. Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. In der Stadt Bern kann die Videoüberwachung nun doch eingeführt werden. In einer zweiten Abstimmung hat der Berner Stadtrat das entsprechende Reglement gut geheißen. Vergangene Woche hatte der Stadtrat mit Stichentscheid des Stadtratspräsidenten beschlossen, dass der Stadtrat und nicht der Gemeinderat für die Ausgestaltung der Videoüberwachung zuständig sein soll. Dies hatte zur Folge, dass die FDP das Reglement ablehnte. Unmittelbar nach dieser Abstimmung hatte die FDP jedoch einen Wiedererwägungsantrag gestellt. Deshalb wurde gestern erneut über das Reglement zur Videoüberwachung abgestimmt. Und diesmal stimmte der Berner Stadtrat dem Reglement mit 36-29 Stimmen zu. Künftig sollen in der Stadt Bern Fußballfans auf ihrem Weg vom Bahnhof Wankdorf ins Stade de Suisse mit Videokameras überwacht werden können. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB will Menschen mit kleinerem Einkommen ein finanziell möglichst sorgenfreies Rentenalter ermöglichen. Dies soll durch eine Zusatz-AHV geschehen. Die sogenannte AHV Plus soll die Basis-AHV und die zweite Säule ergänzen, aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen gespeisen und von der AHV verwaltet werden. SGB-Präsident Paul Rechsteiner ist überzeugt, dass die Leute bereit sind, für so eine Versicherung etwas zu bezahlen. Der SGB-Vorstand will innerhalb von 2 Jahren ein Modell für die AV Plus erarbeiten. Heute soll der Castor-Transport starten, der zum 12. Mal hochradioaktiven Atommüll ins deutsche Gorleben transportiert. Wie der Atomkonzern Areva meldet, wurden die Behälter bereits von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague zum Verladebahnhof gebracht. Gegen die Castor-Transporte wird jedes Mal heftig protestiert. Dieses Wochenende werden mehrere 10'000 Menschen an den Protesten erwartet. Die Polizei und die Gegner des Transports rechnen mit einer Rekordzahl von Demonstrierenden. Dies wegen der aktuellen deutschen Debatte um die Verlängerung der Atomkraftwerkslaufzeiten. Der berühmte chinesische Künstler Ai Weiwei ist unter Hausarrest gestellt worden. Die Polizei habe ihn aufgefordert, sein Haus in Peking nicht zu verlassen, dies berichtete Ai Weiwei telefonisch. Hintergrund ist sein Vorhaben, am Wochenende in Shanghai wegen der zwangsweisen Schließung seines Studios ein Fest zu veranstalten. Sein Hausarrest folgt auf die Unterdrückung von einigen Dutzend anderer Aktivisten und Dissidenten nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten chinesischen Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Ai Weiwei gilt als der berühmteste chinesische Gegenwartskünstler. Der Blick aufs Wetter: heute bleibt es bei bis zu 17 Grad recht sonnig. Morgen startet der Tag mit Sonne, danach ziehen Wolken auf und es wird noch 14 Grad. In der Nacht auf Sonntag kommt eine Kaltfront. Am Sonntag ist es dann stark bewölkt und regnerisch bei bis zu 7 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Begriff Gleichstellung hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Gemeint ist damit zwar nach wie vor, dass Frauen und Männer in allen Lebensbereichen gleichgestellt werden. Bei der Gleichstellung ging es anfangs hauptsächlich um mehr Rechte für Frauen. Heute werden auch die Männer in die Verankerung der Gleichstellung einbezogen. Im Kanton Bern besteht seit 20 Jahren die kantonale Fachkommission für Gleichstellungsfragen. Ein Grund für Rabe nachzufragen, was diese eigentlich tut. Seit knapp 30 Jahren ist die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverfassung verankert. Vor 20 Jahren beschloss der Kanton Bern, eine Fachkommission zur Gleichstellung einzusetzen.
Die Kommission hieß damals noch Frauenkommission und sie hatte sich zum Ziel gesetzt, die Chancengleichheit zu erhöhen, die Gleichwertigkeit von Frau und Mann zu erreichen. Dazu Doris Scher, sie ist seit 6 Jahren die Präsidentin der kantonalen Gleichstellungskommission.
Am Anfang ging es schon sehr stark um die politische Gleichstellung. Also es gab da einen Bericht, initiiert nicht zuletzt auch vom Bundesbericht, machen Sie Platz, Monsieur. Und wir haben einen Bericht gemacht auf die Plätze Frauenlos, politische Frauenförderung konkret, haben da gezeigt, was Parteien tun können, um Frauen erstens zu animieren, zu kandidieren für ein politisches Amt und zweitens zu helfen, dass sie dann auch gewählt werden.
Die politische Förderung der Frauen sei ein erster großer Schwerpunkt der Fachkommission für Gleichstellung gewesen. Als zweiten großen Schwerpunkt habe man sich mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigt. 1992 und 1995 wurden 2 Berichte zur häuslichen Gewalt verfasst und mögliche Maßnahmen ausgearbeitet.
Das hat sehr viel ausgelöst. Im Kanton hat sich eine Interventionsstelle hat man geschaffen in der Polizeidirektion. Es hat eine sehr gute Zusammenarbeit sich jetzt bis heute installiert zwischen Polizei, Sozialdiensten, privaten Organisationen oder Halbprivaten, die da Hilfe stellen. Es gab dann im 2001 noch einen dritten Gewaltbericht und dann im Jahr 2006 haben wir uns dann gefragt, ja, wie ist es denn umgekehrt mit Gewalt von Frauen an Männern? Das gibt es eben auch.
Mit dem Bericht von häuslicher Gewalt von Frauen an Männern hat die Fachkommission für Gleichstellung auch einen Entwicklungsschritt gemacht. So besteht die Kommission seit 8 Jahren aus Frauen und Männern. Denn beim Thema Gleichstellung geht es heute auch darum, den Blick auf die Männer zu richten.
Erstens, weil Gleichstellung der Frauen gerade im alltäglichen Leben, in Familie und Beruf nicht ohne die Männer geht. Und zweitens aber auch, weil zunehmend Männer sich benachteiligt fühlen. Und da müssen wir die Augen und die Ohren offen halten und schauen, ist da was dran oder nicht.
Die Antwort auf die Frage, ob da was dran ist, liefert Doris Scherborn gerade selber. Gleichberechtigung habe viel mit einer persönlichen Wertehaltung zu tun. So wie es Frauen oft nicht zugetraut wird, in Führungspositionen zu arbeiten, so misstraue man öfters auch Männern, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen.
Ein Mann, der zu seinem Chef geht heute und sagt, ich möchte Zeit haben für meine Familie, ich möchte nur noch 60% arbeiten, der ist entweder die Stelle los oder weit von einer Karriere weg. Weil für den Chef heißt das, aha, du bist nicht interessiert am Job oder zu wenig interessiert. Also da muss ein riesiges Umdenken noch stattfinden und das heißt auch, die Werthaltungen unserer Gesellschaft müssen ändern.
Bei der Gleichstellung von Frau und Mann gehe es jedoch nach wie vor darum, denselben Lohn für dieselbe Arbeit zu erhalten. Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern liegt in der Schweiz nach wie vor bei knapp 20%. Je höher die Frau in die Hierarchie aufsteigt, desto größer wird die Lohndifferenz. Außerdem zeigt eine Studie des Bundesamtes für Statistik, dass rund 40% dieser Lohnungleichheit keine erklärbaren Gründe hat. Im Kanton Bern laufe jetzt ein Projekt, das diesem Missstand entgegentreten will.
Dass bei Vergaben von Arbeiten, von Aufträgen, ein Unternehmen darlegen kann, dass sie Männer und Frauen gleich bezahlt. Also da versucht man wirklich entgegenzuwirken, aber ich denke auch hier, das braucht sehr viel Zeit, bis wir so weit sind.
Sagt Doris Scher, die Präsidentin der Kantonalen Fachkommission für Gleichstellungsfragen. Noch bis um 16 Uhr findet heute auf dem Berner Rathausplatz die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Kommission statt. Die Kommission für Gleichstellung im Kanton Bern gibt es auch online. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage www.rabe.ch in der Rubrik Info.
95,6. Rabe Info.
Die Methode könnte eine Lösung sein, klimaschädigendes Kohlendioxid, kurz CO2, aus der Atmosphäre zu verbannen. Carbon Capture Storage heißt das Zauberwort, zu Deutsch CO2-Abtrennung und Lagerung. Mit dieser Technik würde von der Industrie produziertes CO2 abgefangen und in den Boden gepumpt. Dort würde es in 800 bis 2500 Metern Tiefe in Sandstein- und Kalkschichten gelagert. Eine Studie des Instituts für Geologie der Universität Bern zeigt nun auf, das Schweizer Mittelland könnte sich dafür eignen. Hintergründe im Beitrag von Michael Spahr.
Die Industrie ist nach den privaten Haushalten die zweitgrößte CO2-Produzentin in der Schweiz. Und gerade bei der Industrie gibt es technologische Möglichkeiten und könnte es sich lohnen, CO2 in den Boden zu pumpen. Zum Teil wird dies heute schon praktiziert, zum Beispiel bei der Erdgasförderung in Norwegen. Das bei der Erdgasförderung frei werdende Kohlendioxid wird durch eine zweite Röhre zurück in den Meeresboden geleitet und dort in einer salzhaltigen Gesteinsschicht in 1000 Meter Tiefe gelagert. Für die norwegischen Gasförderer lohnt sich dieser Prozess, weil es teurer käme, wenn sie für die CO2-Emissionen bezahlen müssten. Ob es sich in der Schweiz wirtschaftlich lohnen würde, ist heute noch nicht klar. Machbar wäre es, wie Laren Diamond, Professor für Geologie an der Universität Bern, erklärt.
Wenn wir CO2 hineinpressen in porösen Gesteinen, das ist ähnlich, das ist ein Gas, gasförmiges CO2, das ist ähnlich wie Erdgas. Also Erdgasvorkommen gibt es überall auf der Welt. Dieser Gas ist 2, 3 bis 500 Millionen Jahre alt, ist es immer stabil, permanent gespeichert in den Gesteinen, bis wir das mit einem Loch anzapfen. Das heißt, die Natur zeigt uns, dass sowas möglich ist, dass wir Gas speichern in Gesteinen. Als Geologen versuchen wir also, diese Bedingungen der Natur zu kopieren. Wir suchen die gleiche, ähnliche Speichergesteine, die, wo man Gas natürlich vorkommt, und dort könnte man CO2 hineinpressen. Das klingt sehr einfach. Man müsste natürlich immer kontrollieren, untersuchen, dass es keine offene Spalten gibt und so weiter.
Anders als bei der Endlagerung von radioaktiven Abfällen sind die Gefahren bei der Kohlendioxidlagerung viel weniger groß. Theoretisch könnten bei einem massenhaften Entweichen von CO2-Gasen Menschen ersticken, wie das auf natürliche Weise bei Vulkanausbrüchen passieren kann. Allerdings müssten diese Gase in einem geschlossenen Raum oder einem engen Tal entweichen, um Menschen ernsthaft zu gefährden. Am Institut für Geologie der Universität Bern wurde nun untersucht, wo in der Schweiz eine allfällige CO2-Lagerung möglich wäre. Welche geologischen Voraussetzungen müssen da überhaupt erfüllt sein?
Die besten geologischen Formationen für diesen Zweck, die Speicherung von CO2, sind porösen Gesteinen wie Sandsteinen oder Kalksteinen. Die sind wie ein Schwamm, den man benutzt in der Küche, um Teller abzuwaschen. Das sind die Poren. Die Poren im Gestein sind schon mit Wasser gefüllt. Nun, die Idee wäre, man presst CO2 hinein, das CO2 löst sich im Wasser, wie zum Beispiel CO2 gelöst ist im Wasser in einer Mineralwasserflasche. Wir würden einfach mehr Mineralwasser produzieren dort im Untergrund. Also, es geht darum, Gebiete in der Schweiz zu finden, also im Untergrund, wo solche wasserführende, schwammige Steine vorkommen. Und die sind zu finden praktisch überall unterhalb im schweizerischen Mittelland.
Da das Wasser in diesen Gesteinen sehr salzreich ist, erfüllt es heute keinen Zweck. Es wird zum Beispiel nicht als Trinkwasser genutzt. Allerdings musste der Geologe Laren Diamond für seine Studie noch weitere Kriterien in Betracht ziehen.
Wenn man andere Kriterien anschaut, was ist die optimale Tiefe wegen Druck, wegen Kosten des Bohrlochs, welche Gebiete haben mehr oder weniger Brüche drin, welche Gesteine sind durchlässiger als andere. Wenn man alle diese Kriterien gleichzeitig anschaut, dann gibt es einen Streifen des Mittellands, sagen wir zwischen Fribourg über Luzern bis St. Gallen, wo das Potenzial am besten ist.
Mit dieser Studie hat das Institut für Geologie der Universität Bern eine Diskussionsgrundlage für die Kohlendioxidlagerung im Schweizer Boden geschaffen. Die politische und wirtschaftliche Diskussion zu diesem Thema muss nun noch kommen. Sicher ist zum heutigen Zeitpunkt die Methode des Carbon Capture Storage. Alleine kann die Klimaerwärmung durch den CO2-Ausstoß nicht verhindern, sondern höchstens lindern.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Freitag, 5. November. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Kein anderes Kleidungsstück kann auf eine so lange Kulturgeschichte zurückblicken und erhitzt gleichzeitig derart die Gemüter wie die Kopfbedeckung. In den letzten Jahren ist vor allem das Kopftuch der Musliminnen zu einem kontrovers diskutierten Politikum hochstilisiert worden. Dabei geht oft vergessen, dass auch Frauen aus anderen Religionen ihre Haare bedecken. Woher der religiöse Brauch, den Kopf zu bedecken, stammt und welche Bedeutung die Kopfbedeckung für Frauen, die sie tragen, hat, Lucienne Vaudot hat sich auf die Suche nach Antworten begeben.
Schwester Urbana, Miriam Treuhaft und Dile Kuczak gehören unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Religionen an. Doch eines haben sie gemeinsam. Sie bedecken ihre Haare. Mit Kopftuch, Schleier und Perücke.
Mein Name ist Miriam Treuhaft. Ich bin in Zürich geboren und hier aufgewachsen. Ich bin 64 Jahre alt. Mutter, Großmutter, Urgroßmutter. Ich arbeite in der Kultusgemeinde IZZ in Zürich. Das ist die jüdische Gemeinde, wo von liberal bis orthodox alles vereinigt ist. Ich kann mich erinnern, wie ich geheiratet habe und ich bin an die Trauung mit meiner Perücke zum ersten Mal und dem Hochzeitskleid in der Synagoge erschienen. Wie unser Rabbiner Weiss damals gesagt hat, diese Braut ist geschmückt mit der Krone der jüdischen Frau. Wir haben stolz unsere Perücke nach der Hochzeit angezogen. Das war ein Zeichen, jetzt sind wir verheiratet, das ist ein Statussymbol geworden für uns.
Ich bin Schwester Urbana Klaus. Ich lebe und arbeite seit 13 Jahren im Alterszentrum Victoria in Bern. Ich trage den Schleier und das Ordenskleid, die beiden gehören zusammen, weil ich mich mit dem Eintritt in unsere Gemeinschaft zum Leben als Ingenbohler Schwester auch für das Ordenskleid entschlossen habe.
Ich bin die Dile Kuczak Ekinse. Ich bin Islamwissenschaftlerin, Soziologin und Turkologin. Ich habe in Deutschland studiert. Muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, sehen es als eine religiöse Handlung. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich habe gesagt, ich bin eine Muslima und es gehört zu meinem Glauben. Und in diesem Sinne trage ich es auch. Also es ist eine sehr persönliche Entscheidung, die einfach durch meine religiöse Orientierung bestimmt ist.
Dile Kuczak ist eine moderne junge Frau, die oft lacht und selbstbewusst auftritt. Ihre Kopfbedeckung ist für sie fester Bestandteil ihrer religiösen Identität, genauso wie für Miriam Treuhaft und Schwester Urbana. Denn das Gebot, die Haare zu verdecken, existiert nicht nur im Islam, sondern ebenso im Judentum und bei den Christen, auch wenn es innerhalb der Bruderreligionen unterschiedlich verankert ist.
Es gibt Koranstellen, in denen ein Hinweis auf ein Kopftuch besteht. In diesen Suren geht es darum, dass die Frauen sich schicklich verhalten sollen, schicklich anziehen sollen, ihre Schleier über den Kleiderausschnitten legen sollen, wörtlich gesehen. Damals hat wahrscheinlich eine große Freizügigkeit geherrscht, zu Zeiten des Propheten, und die ehrbaren Frauen sollten bestimmte Kleidung tragen, also bedeckt sein, damit man sie erkennt, damit sie einen Unterschied zu Sklavinnen oder anderen Frauen zeigen können.
Ein Kopftuch war zur Zeit Jesu ein Kleidungsstück, das damals zur Frau gehörte. Der Schleier war ein Zeichen für die unverheiratete Frau. Er ist noch heute ein Zeichen für die Jungfrau. Denken wir an den Brautschleier bei Hochzeiten. Seit es Frauenorden gibt, ist der Schleier ein Zeichen der Weihe zusammen mit dem schlichten Ordenskleid. Das Kleid muss einfach und schlicht ohne Schmuck sein. Es versinnbildet Armut und Bescheidenheit.
Viele Dinge, die im Judentum eingehalten werden, finden Sie nicht eins zu eins in der Tora im Alten Testament geschrieben. Wir kennen diese Vorschriften dann aus der mündlichen Überlieferung von Generation zu Generation. Und zu diesen Vorschriften gehört auch das Tragen einer Kopfbedeckung. Wir entnehmen das aus der Bibel, aus einem Text, wo es darin heißt, eine Frau, die untreu zu ihrem Mann war, geht ein ganzes Prozedere durch und da steht, dass sie ihr Haupthaar aufdecken soll. Und daher leitet sich die Vorschrift ab, dass Frauen, die verheiratet sind, ihre Haare zudecken.
Miriam Treuhaft erzählt mit viel Lebhaftigkeit und Offenheit von uralten Bräuchen im Judentum, die für sie und ihre Familie zum ganz normalen Alltag gehören. Vom Tag ihrer Hochzeit an sei es für Jüdinnen selbstverständlich, ihren Körper und ihre Haare nur noch im engeren Familienkreis zu zeigen. Dass der moderne Kurzhaarschnitt von Miriam Treuhaft eine Perücke ist, ist selbst aus nächster Nähe nicht zu erkennen. Für die Jüdin, die Muslima und die katholische Ordensschwester gibt es aber bei weitem nicht nur religiöse, sondern durchaus auch praktische Gründe, weshalb sie eine Kopfbedeckung tragen.
Eigentlich kann ich meine Haare zudecken mit was ich will. Das kann eine tolle Perücke sein, das kann ein Beret, ein Hut, ein Tuch sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt trage ich eine Kurzhaarfrisur, ich habe in meinem Kasten dann schon noch auch eine toll frisierte Lockenfrisur für Festlichkeiten und da bin ich dann schnell einmal umgezogen. Es geht darum, die Haare zu bedecken. Meine Haare, mein Körper vom Tag an. Der Hochzeit nur noch für meinen Mann und meine Familie. Und im Moment, wo ich am Morgen meine Kopfbedeckung aufsetze, egal welche, ist es auch für mich, nicht nur für die anderen, ein Zeichen, Achtung, ich bin verheiratet. Wenn ich jetzt, sagen wir einmal, fremdgehen möchte, muss diese Kopfbedeckung weg. Im jüdischen Milieu sieht man auch die beste Perücke. Die sehen das, die Leute haben geschulte Augen und wissen, Hände weg, diese Frau ist verheiratet.
Ich wurde nicht von der Familie dazu gezwungen oder von der Gesellschaft. Alle meine Cousinen tragen kein Kopftuch zum Beispiel. Also Kultur ist nicht mein persönliches Beweggrund, ein Kopftuch zu tragen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Die Prägung, also wie ich sie trage, hat bestimmt kulturelle Hintergründe. Ich meine, auch Kopftücher unterliegen Moden. Also bestimmte Generationen, bestimmte Kulturen tragen es anders. Also ich erfülle nach meiner Meinung ein religiöses Gebot, aber gleichzeitig bin ich sehr öffentlich. Das ist eher ein praktisches Nachteil, wenn man jetzt gerade das negative Bild von Islam so sieht, ist das ein Nachteil. Aber es hat dann natürlich auch einen Vorteil. Ich sehe andere Musliminnen und kann sie gleich grüßen. Ich weiß, dass sie Musliminnen sind. Natürlich grüße ich auch andere, aber es ist dann eine andere Zusammengehörigkeit, je nachdem, wo man sie dann trifft oder so.
Wir können jahrelang das gleiche Kleid brauchen, da es nicht der Mode angepasst werden muss. Die Haare können lang oder kurz mit einfachem Schnitt sein. Wir geben also nicht viel Geld für Kleider und Coiffeur aus. Das Ordenskleid macht die Ordensschwester nach außen besser sichtbar durch das Einheitskleid. Es ist ein Zeichen für uns und wir sehen, das ist auch eine Mitschwester. Wenn ich einer Ordensfrau oder auch einer Diakonissin begegne, irgendwo auf der Straße, da kommen wir einfach zusammen, wir begrüßen einander und im Zug setzen wir uns zueinander. Es ist einfach auch schön, wir fühlen, dass wir zusammengehören.
Schwester Urbana Glaus vergleicht das Ordenskleid mit den Uniformen der Krankenschwestern oder der Beamten. Kleiderordnungen und Stile, egal welcher Art, helfen immer auch, uns selbst auszudrücken und andere einzuordnen. Dennoch sind sich die drei Frauen einig, definiert sich Religiosität nicht in erster Linie über Äußerlichkeiten.
Wir in unserer Gemeinschaft Ingenbohl haben seit ca. 15 Jahren drei Varianten für das Kleid. Unser Einheitszeichen, das alle Schwestern tragen, ist das schlichte Kreuz. Das tragen wir auf der Brust, sichtbar. Ich persönlich denke, dass Kleidervorschriften weniger wichtig sind und deshalb jede Schwester selber entscheidet, was für sie richtig ist. Das Wichtigste ist der Geist und die Gesinnung der Schwester.
Wer so groß geworden ist, ich habe das bei meiner Mutter schon gesehen, in meiner ganzen Familie schon so miterlebt. Und für meine Töchter war das überhaupt nie eine Frage, weil die wollten wieder in dieses Milieu hineinheiraten. Und da, es war überhaupt keine Diskussion. Aber es kann schon sein, dass eine Frau sagt, das ist mir jetzt zu viel, das will ich nicht. Oder ich decke das nur mit einem leichten Tuch zu und ich lasse meine Haare offen. Muss jeder alleine für sich entscheiden. Das ist wie mit allen Vorschriften. Kommt kein Blitz vom Himmel. Und wir sind nicht die Polizei vom lieben Gott. Und das muss jeder bei sich selber wissen, wie viel er davon leben will.
Ich möchte selbst bestimmen, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht. Und wenn ich Selbstbestimmung für mich möchte, kann ich anderen Musliminnen die Selbstbestimmung nicht absprechen. Also ich denke, es ist bestimmt für sie vereinbar, sonst würden sie sich ja nicht dafür entscheiden und sagen, wir sind trotzdem gläubige Muslime. Glaubensinhalte, Pflichten und alles, was diesen noch umfasst, die Moral und Ethik, das ist ja ein Ganzes. Und das Kopftuch ist nur ein Element in der Religion. Und wir werden nach unseren Handlungen, nach unseren Absichten gerichtet sozusagen. Und das bedeutet einfach, dass jeder selbst für sein Leben die Verantwortung trägt.
Ob katholisch, jüdisch oder muslimisch, die Kopfbedeckung ist für alle drei Frauen nicht nur Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit, sondern vor allem Zeichen ihrer Persönlichkeit.
Oft ist das Ordenskleid ein Schutz.
Ich würde nicht auf die Straße ohne, ich würde mich nackt fühlen. Das gehört zu mir.
Also ich meine, es ist so ungefähr so, wenn einer eine Bluse getragen hat und man jetzt dieser Person zwingt, mit einem Unterhemd durch die Stadt zu laufen. Also ich glaube, weil es zu meiner Identität gehört, weil es zu mir gehört, ich könnte es nicht so einfach ablegen.
In diesem Beitrag hörten Sie Schwester Urbana Glaus des Ingeboler Ordens, Dilek Utschak aus der Moschee Zürich Nord, der Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz und Miriam Treuhaft von der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Wer mehr über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Religionen erfahren will, kann zum Beispiel morgen die Nacht der Religionen in Bern besuchen. Mehr Informationen dazu gibt's unter haus-der-religionen.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 5. November. In der Redaktion waren Michael Spahr, Lucien Vaudon und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie dir Tschüss und wünsche allerseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.